Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die NATO wird 75. Jubiläum in Krisenzeiten. Von Markus Pindur und Klaus Remme.
Die Erfolgsbilanz ist klar. Kein NATO-Staat ist jemals von einem anderen Staat angegriffen worden. Das, was rückblickend so klar scheint, war aber entstanden aus einer Situation der Unsicherheit, des Chaos und auf dem Hintergrund der beispiellosen Zerstörungsorgie des Zweiten Weltkrieges, verursacht durch Deutschland. Als die NATO gegründet wurde, war der Zweite Weltkrieg erst seit 4 Jahren beendet. Die europäische Nachkriegsordnung war nur in Ansätzen erkennbar. Die expansionistische Politik der Sowjetunion mit der Schaffung einer rigiden Einflusszone im Osten Europas beunruhigte die Europäer im Westen des Kontinents. Der Potsdamer Historiker Manfred Görtemacker.
Deswegen schloss man sich relativ bald dann eben auch zu Bündnissen zusammen, sah eine gegenseitige Verteidigungspflicht vor. Und das ist eigentlich der Anfang gewesen für die Diskussion über die Gründung einer Atlantischen Allianz. Diese Diskussion nimmt dann Fahrt auf im Sommer 1948.
Am 4. April 1949 war es soweit. Die Nordatlantische Vertragsorganisation, im englischen Kürzel NATO, wird gegründet. 12 Staaten Westeuropas, die USA und Kanada, schließen sich zu einem Verteidigungsbündnis zusammen, so der amerikanische Präsident Harry S. Truman.
Free nations must be strong to remain free.
Freie Nationen müssen stark sein, wenn sie frei bleiben wollen. Und das gegenseitige Verteidigungsprogramm wird zum Wachstum der Stärke und der Sicherheit in all diesen Nationen beitragen.
Die Bundesrepublik Deutschland war zu diesem Zeitpunkt noch kein souveräner Staat und nicht unter den Gründungsnationen. Außerdem waren die meisten europäischen Staaten noch skeptisch gegenüber dem Aggressor des Zweiten Weltkrieges. Erst unter dem Eindruck des Koreakrieges wuchs das Bewusstsein dafür, dass Sicherheit vor der Sowjetunion nur mit der jungen Bundesrepublik möglich war. Die USA und Großbritannien drängten auf einen deutschen Verteidigungsbeitrag, so dass Deutschland 1955 in die NATO eintrat und somit sicherheitspolitisch von der Beistandsverpflichtung, dem Artikel 5, profitierte.
Man brauchte das Atlantische Bündnis, um eine Abschreckungswirkung zu erzielen, die einen Angriff aus dem Osten unmöglich machte, beziehungsweise unwahrscheinlich machte. Es ging nicht nur darum, eine hinreichende Truppenpräsenz zu haben in der Zahl einer 500.000 Soldaten, sondern es war tatsächlich die Beistandsverpflichtung, die Bereitschaft der westeuropäischen Staaten, der USA und Kanada, Deutschland in einem Verteidigungsfall beizustehen, die diese Abschreckungswirkung tatsächlich erzeugte. Ohne diese Abschreckungswirkung wäre eine Sicherheit Deutschlands nicht zu gewährleisten gewesen.
Die 4 Jahrzehnte nach Gründung der NATO wurden bestimmt durch den Ost-West-Konflikt. Der Höhepunkt der Konfrontation war in vielerlei Hinsicht die Kuba-Krise, ausgelöst durch den Versuch der Sowjetunion, Atomraketen auf Kuba zu stationieren. Diese Krise wurde zum Wendepunkt im Kalten Krieg. 1967 veröffentlichte die NATO den Armel-Bericht, benannt nach dem damaligen belgischen Außenminister Pierre Armel. Er sah eine Doppelstrategie gegenüber der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt vor. Unter dem Vorzeichen gesicherten militärischen Gleichgewichts sollten dauerhafte Beziehungen zu den Staaten des Warschauer Pakts hergestellt werden, um grundlegende politische Fragen lösen zu können. In den 1970ern folgte ein internationales Tauwetter. Rüstungsbegrenzungsabkommen über strategische, weitreichende Nuklearwaffen wurden ausgehandelt. Auf der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, wurden wichtige Grundsätze wie die Unverletzlichkeit der existierenden Grenzen, aber auch menschenrechtliche Prinzipien verhandelt, auf die sich bald Dissidenten im Ostblock berufen würden. Ein Rückschlag war die unprovozierte Aufstellung von nuklearen Mittelstreckenraketen durch die Sowjetunion ab 1979. Im Westen Europas gab es solche Waffen nicht. Und so drohte die europäische von der amerikanischen Sicherheit abgekoppelt zu werden. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt verlangte eine Nachrüstung mit amerikanischen Mittelstreckenraketen, um keine Sicherheitslücke in der nuklearen Abschreckung entstehen zu lassen. Er warb für den sogenannten NATO-Doppelbeschluss, mit dem der Sowjetunion Gespräche angeboten wurden. Sollten diese Gespräche scheitern, würde die NATO eigene Mittelstreckenraketen stationieren. Bundeskanzler Schmidt dazu im Bundestag.
Dieser Doppelbeschluss des Bündnisses ist militärisch unverzichtbarer Bestandteil westlicher Strategie und ist politisch ein Test auf die Solidarität des Bündnisses. Wer diesen Doppelbeschluss oder eine seiner beiden Hälften in der gegenwärtigen Weltlage in Frage stellt, der stellt das Bündnis in Frage.
Die Nachrüstung war im Endeffekt erfolgreich und führte 1988 zum ersten wirklichen Abrüstungsvertrag der Geschichte, dem Abkommen über die Abschaffung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa.
Also das ist die Situation am Ende der 70er und zu Beginn der 1980er Jahre, die vorübergehend wieder zu einem neuen Kalten Krieg führt. Aber in dem Moment, als diese Lücke sozusagen, diese Sicherheitslücke geschlossen war, ist dieser Kalte Krieg auch schon wieder zu Ende. Und schon unter Präsident Reagan und dann unter Gorbatschow kommt es dann zu einer Weiterentwicklung der Entspannungspolitik, die dann auch zu entsprechenden Rüstungskontrollabkommen führt.
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien die Geschichte Europas in eine Ära des Friedens zu münden. Eine Vielzahl von Rüstungskontrollabkommen wurde unterzeichnet. Die NATO-Russland-Akte wurde ausgehandelt. Russland sicherte den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion Bündnisfreiheit zu. Ein Zeitalter der internationalen Kooperation schien möglich. Das endete mit dem Aufstieg Putins. Der russische Präsident hielt den Verlust des Sowjetreiches für die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts und verschrieb sich einer imperialistischen, revisionistischen Politik der Gewalt, die mit dem Krieg gegen die Ukraine einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Die NATO, die zwischenzeitlich vom französischen Präsidenten Macron als Hirntod bezeichnet wurde, erlebt eine Renaissance. Nach einer Zeit der Out-of-Area-Missionen, unter anderem mit dem 20-jährigen Einsatz der NATO im Auftrag der UNO in Afghanistan, steht erneut Landes- und Bündnisverteidigung im Vordergrund. Natürlich geht es beim Gipfel um 75 Jahre NATO und wir werden das feiern, so sagte es US-Außenminister Tony Blinken in den vergangenen Wochen vielfach. Doch wichtiger noch, fügte er dann hinzu, wir wollen sicherstellen, dass wir auch für die nächsten 75 Jahre gerüstet sind.
Of course it's the 75th anniversary. We will celebrate that fact. But even more important, we will be focusing on the steps we're taking to ensure that the alliance is fit for purpose for the next 75 years.
Nichts ist dafür wichtiger als die Positionierung der westlichen Allianz zum Krieg in der Ukraine. Nach den Treffen in Madrid und Vilnius ist dies bereits der dritte NATO-Gipfel nach dem russischen Überfall im Februar 2022. Die russische Aggression führte zu einer massiven Verstärkung der NATO-Ostflanke, zum Beitritt von Finnland und Schweden und gerade in diesem Jahr zu einem sprunghaften Anstieg von Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten. Doch während diese Konsequenzen für das Bündnis selbst weitgehend unumstritten waren, ringt die NATO seit 3 Jahren um das richtige politische Signal in Richtung Kiew. Der Druck steigt, zeigt sich NATO-Experte Ian Lesser vom German Marshall Fund GMF überzeugt. Lesser leitet das Büro der Transatlantischen Denkfabrik in Brüssel.
There is much more pressure in a sense on this.
Diesmal ist der Druck beim Gipfel stärker, klar, weil er in Washington stattfindet, weil es ein Jubiläumsgipfel ist und auf beiden Seiten des Atlantiks wichtige Wahlen anstehen.
Offen ausgetragene Differenzen will das Weiße Haus um jeden Preis vermeiden, meint Ian Lesser.
The last thing the administration would like to see is evidence of discord.
Es soll also anders laufen als vor einem Jahr in Vilnius, als der ukrainische Präsident Selenskyj bei aller Wertschätzung für die Verbündeten, wie er auf der Plattform X schrieb, seiner Verärgerung, ja seiner Empörung Luft machte. Dass es für den NATO-Beitritt der Ukraine weder eine Einladung noch einen Zeitrahmen geben werde, sei beispiellos und absurd. Ungewissheit ist Schwäche, klagte Selenskyj. Nun war und ist er in keiner Position, die Unterstützung der Partner aufs Spiel setzen zu können. Der Streit wurde noch in Vilnius beigelegt. Doch immer wieder verweist Volodymyr Selenskyj auch danach auf die mangelnde Entschlossenheit des Westens. Hier bei der Sicherheitskonferenz in München im Februar.
Do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself, why is Putin still able to continue it?
Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragen Sie sich selbst, warum Putin ihn immer noch fortsetzen kann, so der ukrainische Präsident. Und aus Sicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die Ukraine allen Grund zur Klage. Sowohl im amerikanischen Kongress als auch in Brüssel haben politische Streitigkeiten milliardenschwere Zusagen an die Ukraine verzögert, mit unmittelbaren Auswirkungen an der Front. Geht es nach Stoltenberg, wird sich das in Zukunft ändern. Bisher hat Washington die multinationale Militärhilfe für Kiew koordiniert. Jetzt soll das in NATO-Strukturen überführt werden. Stoltenberg verspricht sich davon größere Verlässlichkeit und eine Verstetigung der Waffenlieferungen. Zusammen mit einer wachsenden Zahl bilateraler Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und inzwischen 15 Ländern soll so ein Paket geschnürt werden, das bis zu der versprochenen NATO-Mitgliedschaft tragen soll. US-Außenminister Blinken spricht von einer starken und hell beleuchteten Brücke, die für Kiew gebaut werden soll.
At the summit, we'll be taking concrete steps to bring Ukraine closer to NATO and ensure that there's a bridge to membership. A bridge that's strong and well lit.
Das Dilemma der NATO ist offensichtlich. Einerseits fehlt der Konsens für die Beitrittseinladung an Kiew. Andererseits möchte man jeden Eindruck vermeiden, die NATO stehe nur halbherzig hinter dem Kampf der Ukrainer. Marco Uwehaus arbeitet in der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er sagt:
Ich finde das politisch absolut nachvollziehbar, dass man jetzt von einer Brücke spricht, weil es ist ja offensichtlich, dass, was die Ukraine wirklich will, eine formale Einladung für einen baldigen NATO-Beitritt, dass es das nicht geben wird jetzt auf dem Washingtoner Gipfel. Und es ist politisch absolut sinnvoll und richtig, sozusagen ein Paket zu schnüren von Maßnahmen und das dann auch so zu verkaufen als eine Brücke hin zu einem dann eben etwas späteren NATO-Beitritt.
Entschiedener Widerspruch kommt von Nico Lange, Sicherheitsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Ich halte das ausdrücklich für falsch. Niemand will auf einer Brücke oder unter einer Brücke leben. Die NATO sollte die Kraft aufbringen, zu verstehen, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO Teil des Friedens ist.
Niemand vertritt diese These stärker und konkreter als der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Zusammen mit Andriy Yermak, dem Leiter des Präsidialamts der Ukraine, vertritt er eine internationale Taskforce, zu der allein 6 ehemalige Staats- und Regierungschefs nord- und osteuropäischer Länder gehören, aber auch Hillary Clinton, die ehemalige amerikanische Außenministerin. Vor dem Gipfel in Washington plädiert Rasmussen für einen Kurswechsel.
We must wake up. We must change our approach of giving too little, too late.
Wir müssen aufwachen und aufhören, ständig zu wenig, zu spät zu liefern, warnte Rasmussen bei der Vorstellung seines Plans. Das Argument, die Ukraine könne nicht eingeladen werden, solange der Krieg andauere, lässt er nicht gelten. So werde Putin nur ermuntert, den Krieg fortzusetzen. Sein Vorschlag ist radikal. Schon beim Gipfel in Washington sollten Beitrittsgespräche beginnen und im NATO-Ukraine-Rat fortgesetzt werden. Die Einladung solle für das gesamte Staatsgebiet der Ukraine gelten, innerhalb international anerkannter Grenzen, spätestes Beitrittsdatum 2028. Putin werde so deutlich gemacht, dass er den NATO-Beitritt der Ukraine nicht durch die Fortsetzung seines illegalen Kriegs vermeiden kann.
It sends an unequivocal message to Vladimir Putin that continuing his illegal war will not prevent it.
Michael Rühle ist nicht überzeugt. Rühle hat 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen für die NATO gearbeitet. Unter anderem war er Redenschreiber für eben diesen Anders Fogh Rasmussen als NATO-Generalsekretär. Rühle ist skeptisch.
Ich würde Herr Rasmussen dann nicht zustimmen, weil alles hat Konsequenzen. Also diese sich einfach hinzustellen und klare Botschaften zu senden, ist eine Sache. Die Frage ist, badet man dann auch die Sache aus, wenn Russland sich nicht so verhält, wie wir uns das vorstellen? Und bis jetzt hat sich Russland oft nicht so verhalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich glaube, er hieß ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedankens.
Rühle erinnert an 2008. Schon damals ging es um einen Beitritt der Ukraine. Schon damals gab es im Bündnis unterschiedliche Meinungen. Die USA waren dafür, Deutschland und Frankreich dagegen.
Damals sagte der Botschafter der USA in Moskau, der jetzige CIA-Direktor Burns, eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine ist die hellste aller roten Linien Moskaus. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und deshalb sind diese markigen Sprüche, glaube ich, nur bedingt hilfreich, weil sie zu einer Verhärtung der russischen Position führen werden.
Interessant ist die Kritik Rühles, weil sie aus einer anderen Richtung kommt als die bekannten NATO-kritischen Töne aus dem linken Spektrum.
Was dort vorgetragen wird, ist ja im Prinzip die Aufforderung der Ukraine zur Kapitulation. Und darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht darum, die Ukraine zu unterstützen. Es geht darum, so weit zu kommen, dass auch die Russen oder die Russen so weit zu bringen, dass auch sie sich auf die seriöse Friedensgespräche einlassen. Aber die NATO-Erweiterung ist ein so großer Schritt, dass man mit dieser Option nur sehr vorsichtig umgehen kann.
Auch das erklärt die offizielle NATO-Position vor dem Gipfel in Washington, die der Generalsekretär so formuliert.
Ukraine should be a member, but the timing of the invitation depends on when there will be consensus and when the conditions are met.
Die Ukraine wird Mitglied, wenn ein Konsens da ist und die Bedingungen stimmen, sagt Jens Stoltenberg. Und mit Erweiterungen hat er seine Erfahrungen. In seiner Amtszeit sind 4 Länder, Nordmazedonien, Montenegro, Finnland und Schweden, der NATO beigetreten. Nun läuft seine lange Amtszeit in 2 Monaten ab.
His leadership of this alliance during a highly consequential decade has been nothing short of remarkable.
Seine Führung in diesen bewegten 10 Jahren war wirklich außerordentlich bemerkenswert, würdigte US-Außenminister Blinken Stoltenberg vor wenigen Wochen. Mit seiner eigenen langjährigen NATO-Erfahrung erklärt Michael Rühle den Erfolg Stoltenbergs.
Ich mochte Stoltenberg und ich glaube, die Nationen mögen ihn auch, weil er keine, wie man im Englischen sagt, Hidden Agenda betreibt. Ja? What you see is what you get. Er ist ein aufrechter, klarer, schnörkelloser Norweger. Er ist nicht hinterlistig. Man hat einfach das Gefühl, man ist bei ihm gut aufgehoben und er ist wirklich ein Konsensussucher. Insofern hat er zu Recht eine gute Bilanz.
Jetzt übernimmt Mark Rutte das Ruder. Rutte ist bereits der 4. NATO-Generalsekretär aus den Niederlanden. Einen guten Monat nach seiner Amtseinführung am 1. Oktober wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Rutte hat als Regierungschef bereits Erfahrungen mit Donald Trump gesammelt. Zieht Trump erneut ins Weiße Haus ein, könnte es für Mark Rutte deutlich unangenehmer werden, als die Trump-1-Regierungsjahre für Stoltenberg waren. Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt.
Was sich verändert hat gegenüber einer ersten Trump-Präsidentschaft, ist einfach das innenpolitische Umfeld in Amerika. Also die republikanische Partei ist nicht mehr die gleiche. Es gibt auch nicht mehr so einen Kreis an Beratern, Beraterinnen, wo wir uns vorstellen können, dass die in zentralen Positionen da in der Trump-2-Regierung säßen, um die Fahne der NATO hochzuhalten.
Gut möglich also, dass der NATO-Gipfel im kommenden Jahr unter gänzlich anderen Vorzeichen stattfindet. Immerhin, Mark Rutte wird dann Heimvorteil haben. 2025 treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Den Haag.
Das war der Hintergrund. Die NATO wird 75. Jubiläum in Krisenzeiten. Von Markus Pindur und Klaus Remme. Redaktion: Grit Eggerichs.